Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Der symbolträchtige Rote Platz in Moskau war schon zu Sowjetzeiten der zentrale Ort für Paraden und große Kundgebungen im Sinne der Kremlführung. Heute nutzte Wladimir Putin ihn mal wieder als Propagandaplatz, wo Tausende den morgigen ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion von 4 ostukrainischen Regionen durch Russland feierten. Im starken Kontrast dazu die Realität der Menschen in Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Keine dieser Regionen ist vollständig unter russischer Kontrolle. Täglich müssen sie dort mit Granaten und Explosionen rechnen. Alltag im Krieg. Und einen Tag der Wiedervereinigung, zu dem Putin den morgigen 30. September als Feiertag gemacht hat, werden dort wohl die wenigsten so begehen wie heute in Moskau. Ina Ruck.
Ich bin Russe, ich habe Glück gehabt, singen sie. Der Superhit hier zurzeit. Morgen begeht Russland den Jahrestag seiner völkerrechtswidrigen Annexion von 4 ukrainischen Gebieten. Der 30. September gilt ab sofort als Feiertag. Der Krieg gegen die Ukraine trübt die Laune nicht. Aber das Land braucht Soldaten. Im Kreml empfängt Putin seinen Vize-Verteidigungsminister gemeinsam mit einem Ex-Kommandeur der Wagner-Truppe. Der frühere Wagner-Mann rechts im Bild, Kampfname der Graue, soll Freiwilligenverbände formieren unter dem Dach der Armee. Sie haben selbst mehr als ein Jahr dort gekämpft, oder? Sie kennen das. Unabhängig davon, wer an der Militäroperation teilnimmt, die sozialen Garantien sind für alle dieselben. Es spielt für das Vaterland keine Rolle, in welchem Rang oder Status jemand es verteidigt hat. Wie zum Beweis empfängt Putin später im Kreml auch 3 einfache Soldaten. Zugeschaltet ist ein 4. verwundet. Putin begrüßt sie am Kaffeetisch als Kameraden und dankt für ihren Einsatz. Zusammen mit euch, praktisch im selben Schützengraben, kämpften 2 Freiwillige, die aus dem Gefängnis zum Militär kamen. Sie wurden getötet. Ich möchte sagen, wir sind alle Menschen, jeder kann Fehler machen. Sie haben Fehler gemacht, aber sie gaben ihr Leben für das Vaterland. Sie haben ihre Schuld gesühnt, vollständig. Schweigeminute für die Getöteten. Das Signal ans Volk ist klar. Wer in den Krieg ziehe, vollbringe eine Heldentat. Selbst Putin wirbt jetzt um Freiwillige. Am 1. Oktober, einen Tag nach dem neuen Annexionsfeiertag, beginnt in Russland die Einberufung der nächsten regulären Rekruten. Eine erneute Teilmobilmachung scheint man nach wie vor vermeiden zu wollen.
Wir schauen jetzt in Länder, die südlich von Russland liegen und historisch eng mit Moskau verbunden sind. Und dabei wird gleich auf den ersten Blick klar, welch bedeutender Halt auf der einstigen Seidenstraße etwa die usbekische Hauptstadt Taschkent gewesen sein muss. Und auch andere zentralasiatische Städte entlang der ehemaligen Karawanenhandelsroute klingen prachtvoll. Samarkand, Bukhara, Dushanbe. Und sie alle haben eins gemeinsam. Die Ex-Sowjetrepubliken, in denen sie liegen, sind in den Fokus der deutschen Außenpolitik gerückt. Denn Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisistan können auch ohne Seidenstraße wichtige Rohstofflieferanten sein und bilden einen geografischen Keil zwischen den Mächten China und Russland. Kein Wunder also, dass beim Besuch von allen 5 Staats- und Regierungschefs dieser Länder heute in Berlin sowohl Bundeskanzler als auch Bundespräsident die Gäste aus Zentralasien begrüßten. Iris Seiram.
Auch die Außenministerin ist gekommen. Bundeskanzler Scholz bringt heute als erster europäischer Regierungschef alle 5 Präsidenten der ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens an einen Tisch. Eine von ihnen ist Kasachstan. Scholz nannte es schon gestern bei einer Pressekonferenz den mit Abstand wichtigsten Handelspartner.
Kasachstan ist für uns ein wichtiger Partner, um unsere Lieferwege zu verbreitern, beispielsweise beim Import von Rohöl und um uns unabhängig zu machen von russischen Energielieferungen.
Kasachstan, eines der größten Länder in Zentralasien, umschlossen von Russland und China. Es hat große Rohstoffvorkommen, für Deutschland schon länger ein wichtiger Öllieferant. Jedoch muss das Öl durch russisches Gebiet geleitet werden und das lässt sich Russland bezahlen. Daher wurde auch über alternative Routen diskutiert. Das Handelsvolumen zwischen Kasachstan und Deutschland beträgt 12 Milliarden Euro. Jedoch 80 Milliarden mit Russland, mit dem es weiterhin gute Kontakte pflegt und im Ruf steht, bei der Umgehung von EU-Sanktionen zu unterstützen. Das wies der Präsident jedoch gestern von sich. Wir haben freundschaftliche Beziehungen, auch im bilateralen Bereich und auch bei den entsprechenden integrativen Vereinigungen. Was die Sanktionierungsumgehung angeht, haben wir eindeutig erklärt, dass wir die Sanktionspolitik des Westens unterstützen. Allerdings nicht nur in Kasachstan, auch in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die zu Gast im Kanzleramt waren, gilt die Menschenrechtslage als äußerst schwierig. Der Besuch der Regierungschefs von Protesten begleitet. Grund zur Kritik aus der Opposition.
Es zeugt ja schon von einer zweifelhaften Doppelmoral, dass man einen Autokratengipfel im Kanzleramt veranstaltet und gleichzeitig aber wie ein Schulmeister international unterwegs ist.
Für die Union hingegen ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich finde das total richtig. Die zentralasiatischen Republiken, ehemalige Sowjetrepubliken, haben sich in den letzten Jahren klar von Russland abgekehrt. Niemand will so leben, wie Putin das in Russland vormacht. Und deswegen ist es gut, dass wir ihnen ein Angebot der Zusammenarbeit machen, damit nicht China im Zweifel dann der lachende Dritte ist.
Eine Lesart, die hier wohl nicht gänzlich anders gesehen wurde. Zumindest öffentlich angeprangert wurde die Menschenrechtssituation nicht. Das Treffen endete mit einem schriftlichen Kommuniqué. Ohne Pressekonferenz. Das Ergebnis? Die Kontakte sollen intensiviert werden. Ein weiteres Treffen ist bereits für das nächste Jahr angekündigt. Scholz ist nach Zentralasien eingeladen.
Die 5 zentralasiatischen Staaten gehören auch zum Berichtsgebiet unserer ARD-Studioleiterin Ina Ruck in Moskau. Daher erstmal die Frage, Ina. Auch wenn Sie heute gemeinsam in Berlin aufgetreten sind, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten oder sind es doch eher sehr unterschiedliche Staaten?
Das sind natürlich 5 eigenständige und auch recht unterschiedliche Staaten. Da geht es allein wirtschaftlich, gibt es große Unterschiede. Es gibt das sehr arme Tadschikistan. Es gibt das relativ reiche Kasachstan. Das haben wir eben ja auch im Bericht gesehen. Kasachstan hat nicht nur Gas und Öl, sondern auch Uran zum Beispiel. Es gibt auch Unterschiede in der Staatsform. Kirgisistan ist das demokratischste, wenn auch mit großen Abstrichen dieser Länder. Fast alle anderen sind autoritär. Regiert bis hin zu diktatorischen Zügen wie zum Beispiel Turkmenistan. Das ist auch ein Land, das sehr abgeschlossen ist. Wir als Journalisten kommen kaum dort rein. Alle eint aber doch das mehr oder weniger enge Verhältnis zu Russland. Man ist abhängig von Russland wirtschaftlich. Selbst das reiche Kasachstan kann nicht ohne Russland das haben wir auch gerade eben gesehen, seine Rohstoffe exportieren. Also da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten natürlich.
Ja, aber mit Blick auf diese enge Bindung und auch historische Bindung an Russland, woher kommt dann jetzt der Versuch, auch Distanz zu Russland zu suchen?
Da hat natürlich Russlands Krieg gegen die Ukraine immensen Schaden angerichtet in den Ländern der Region. Keines dieser Länder, weder die Gesellschaften noch die Staatsführungen, unterstützt diesen Krieg. Das geht so weit, dass der kasachische Präsident hier in Russland auf offener Bühne, er war Ehrengast beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg, saß neben Präsident Putin, auf offener Bühne den Krieg kritisiert hat. In Kasachstan hat man sicherlich auch ein wenig Angst, denn das Land hat eine große russischsprachige Minderheit im Norden des Landes. Und es gibt hier Nationalisten in Russland, die bereits davon fantasieren, dass man sich Nordkasachstan doch holen könnte. Also da gibt es natürlich Sorge in der Region. Gleichzeitig ist man aber natürlich sehr eng mit Russland auch verbunden, nach wie vor auch militärisch. Russland ist die wichtigste Ordnungsmacht in der Region, das darf man auch nicht vergessen.
Vor diesem Hintergrund, wie realistisch sind denn die deutschen Erwartungen, dann nicht nur wirtschaftlich zu profitieren, aber auch gleichzeitig diese Staaten näher an den Westen zu bringen?
Die Staaten haben natürlich großes Interesse an einem guten Verhältnis Richtung Westen. Die USA sind bereits engagiert in der Region. Man will auch zur EU sich gut stellen. Das hat nicht allein damit zu tun, dass man so eine Abkehrbewegung von Russland macht, sondern man will einfach weniger Abhängigkeit von Russland. Und deswegen versuchen diese Staaten, angeführt wieder von Kasachstan, die diese Art der Politik quasi erfunden haben, man nennt es Multivektorenpolitik, also die Staaten versuchen eine Außenpolitik in alle Richtungen. Man hat sehr enge Beziehungen bereits nach China. China, die andere große Macht in der Region, nicht zu vergessen, sehr aktiv dort auch in den zentralasiatischen Staaten. Man will gute Beziehungen Richtung Westen. Russland hat man ohnehin. Und deswegen ist es wichtig, für die fünf gemeinsam aufzutreten, gemeinsam jetzt auch Richtung Westen zu fahren. Es ist sicherlich auch wichtig für die EU, diese Staaten hier gemeinsam aufzunehmen. Dieser erste Schritt da mit Deutschland ist tatsächlich für die Staaten in der Region immens wichtig. Und ich denke, auch die EU kann davon profitieren.
Ina, vielen Dank für diese Informationen nach Moskau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist das Grundprinzip unserer Demokratie. Artikel 20 Grundgesetz. Aber reicht es, wenn Bundestag und Bundesrat stellvertretend agieren? Und haben diese Organe wirklich immer das Ohr am Volk und an dessen Anliegen? Vielleicht nicht ganz immer, dachte sich die Ampelkoalition und kündigte mehr Bürgerbeteiligung, mehr Bürgerdialog in der Politik an, mit Hilfe eines Bürgerrats. Im Mai beschloss erstmals der Bundestag einen solchen Rat, und zwar zum Thema Ernährung. Die 160 Mitglieder, zufällig aus allen Bereichen der Gesellschaft ausgewählt, und heute tagte der neue Bürgerrat zum ersten Mal. Aus Berlin, Gabriele Dunkel.
Sebastian Hösten auf dem Markt im nordrhein-westfälischen Krefeld. Bewusste Ernährung. Seit einiger Zeit schon setzt sich der 37-jährige Maschinenbautechniker mit dem Thema auseinander.
Das Thema Tierwohl und Fleisch und die ganzen Lieferketten, die da noch hinterhängen. Und da sind wir sehr schnell auf den Trichter gekommen, uns zumindest flexitarisch zu ernähren. Also dass Fleisch nicht mehr unbedingt jeden Tag auf den Tisch kommt.
Eisverkäuferin Biggi Kiewitisch aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt treibt eher das Thema Zucker um. Sie findet, in allen Schulen sollte es Ernährungsunterricht geben.
Ich glaube, dass die mal wieder lernen, was sie essen. Vielleicht auch sowas, wie wir früher hatten, einen Schulgarten, wo man dann gleich das alles verarbeitet, vielleicht irgendwie so in die Richtung.
Der 21-jährige Nils Kurzeder weiß genau, was in seinem Proviant für die Fahrt aus dem bayerischen Rosenheim nach Berlin steckt. Er legt großen Wert auf Selbstzubereitetes.
Ich habe mir gestern noch ein bisschen Reis, Hackfleisch und Gemüse gemacht. Das hat 20 Minuten gedauert. Jetzt weiß ich aber, was ich esse. Ich muss nicht auf die Semmeln in der Deutschen Bahn zurückgreifen. Ich bin satt und weiß eben, was drin ist.
Kurzeder und die beiden anderen sind drei von 160 Bürgern, die sich seit heute im Bürgerrat mit dem Thema Ernährung befassen. Sie alle wurden per Losverfahren ausgewählt. Ihr Auftrag, bis Januar Empfehlungen an die Politik zu erarbeiten. Etwa wie sollen Lebensmittel gekennzeichnet sein, wie kann Lebensmittelverschwendung vermieden werden oder wie sollen Nahrungsmittel besteuert werden.
Wir wollen wissen, was brennt den Leuten beim Thema Ernährung wirklich unter den Nägeln. Wo gibt es unterschiedliche Meinungen? Welche Themen werden zwar medial heiß diskutiert, lassen aber vielleicht viele Menschen kalt? Mir ist es wichtig, dass am Ende dieses Bürgerrates jede und jeder von Ihnen sagen kann, ich konnte mich einbringen, meine Meinung wurde gehört.
Damit wird das umgesetzt, was die Ampel im Koalitionsvertrag angekündigt hatte, nämlich neue Formen des Bürgerdialogs nutzen zu wollen. Die Unionsfraktion kritisiert dagegen, Bürgerräte seien nicht das richtige Mittel, um die Demokratie zu stärken.
Aber wir finden schon, wir brauchen in der aktuellen Lage eher eine Debatte über die Stärkung der repräsentativen Demokratie, über die Stärkung des Parlaments.
Sebastian Hösten ist stolz, ausgewählt zu sein. Er freut sich auf den Austausch, auch wenn die Empfehlungen am Ende für das Parlament nicht bindend sein werden.
Da das Ganze auch vom Bundestag organisiert wurde, hoffe ich, dass die sich das, was wir hier erarbeiten, auch zumindest ein bisschen zu Herzen nehmen werden.
Im Februar sollen die Ergebnisse dann an den Bundestag übergeben werden. Die Ampelregierung verspricht, dass das gesamte Parlament sich damit auseinandersetzen wird.
Bei unseren Nachbarn in Polen wird in gut zwei Wochen ein neues Parlament gewählt. Seit 8 Jahren regiert die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS. Und es gehört fast schon zu deren Markenkern, gegen die EU und auch gegen Deutschland zu wettern. Zuletzt wurde der Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei als ein, Zitat, aus Berlin gesteuerter Brüsseler Bürokrat diskreditiert. Diese Polen-First-Politik hat viele Kritiker im Land selbst, auch mit Blick auf die Pressefreiheit und eine umstrittene Justizreform. Aber es gibt weiterhin auch viele Polinnen und Polen, die hinter der Politik ihrer Regierung stehen. Christine Joachim schaut vor den Wahlen in ein Land, das zwei Gesichter hat.
Przybyszyn, ein Dorf ganz im Osten Polens. Der Landfrauenverein trifft sich in der Kirche. Tradition, Glaube, Familie, das spielt hier noch eine große Rolle. Viele Menschen hier wählen die nationalkonservative PiS, weil sie ihre Werte von ihr vertreten sehen. So hat die PiS in ihrer Regierungszeit Abtreibung praktisch verboten. Diese Frauen verstehen nicht, was sie tun. Sie wollen eine Wahl haben. Und das Kind? Das hat keine Wahl. Ich bin dagegen. Gott hat befohlen, jedes Leben zu schützen, also müssen wir es tun. Polen, das sind zwei Welten. Hier die andere. Großstadt, Warschau im Juni. 500.000 Menschen protestieren gegen die PiS-Regierung. Mobilisierung vor der Wahl. Eine von ihnen ist Dagmara Adamiak, Aktivistin. Sie will die Stimme der Jugend sein, der queeren Community, und sie hat die Nase voll. Das Polen meiner Träume ist ein Ort, an dem vor allem Demokratie herrscht, wo die Medien unabhängig sind, wo die Bildung modern ist, wo Frauenrechte respektiert werden, wo ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche legal ist, wo ich meine geliebte Freundin heiraten kann. Momentan liegt das größte Oppositionsbündnis, die liberale Bürgerkoalition von Donald Tusk, bei 33%. Davor die nationalkonservative PiS mit 38%. Woran das liegt? Auch daran, dass Menschen mit geringem Einkommen gerade auf den Dörfern von der Sozialpolitik der Regierung profitieren. Erst diese Regierung hat sich um das Dorf gekümmert, denn vorher wurden wir völlig vernachlässigt, gering geschätzt. So war es leider. Jetzt gibt es Kindergeld, das soll sogar noch erhöht werden. Und der Wohlstand auf dem Land ist gewachsen. Manchmal waren die Kinder auf dem Land hungrig und jetzt fahren sie ans Meer und in den Urlaub. Man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Doch der andere Teil Polens fürchtet um die Demokratie, um die Unabhängigkeit der Gerichte, denn mit ihrer Justizreform hat die PiS die Gewaltenteilung im Land aufgeweicht. Dagmara, die Aktivistin, ruft dazu auf, bei der Wahl gegen die PiS zu stimmen. Auf der Straße wie hier in Stargard im Nordwesten wird deutlich, wie verzweifelt viele Menschen sind und wie scharf der Ton mittlerweile ist. Ich hoffe, dass wir im Herbst wieder ein Verfassungsgericht haben, dass das Bildungssystem wieder normal wird, dass sich die Menschen anlächeln, dass die jungen Leute ihre Zukunft in fröhlichen Farben sehen, dass es Freiheit geben wird. Was die PiS hier angerichtet hat, gleicht den Taliban. Das mag jetzt Gläubige beleidigen, aber sie haben Polen zu einem Pfaffenstaat gemacht. Moderner Westen, traditioneller Osten. Stadt, Land. Für beide Seiten steht bei der kommenden Wahl ihre Identität auf dem Spiel, die Art zu leben in dem Land, das für sie alle Heimat ist.
Christine Joachim in Warschau. In Umfragen liegt das Oppositionsbündnis also zurück. Aber welche Chancen rechnet man sich da aus, die regierende Peace-Partei dennoch abzulösen?
Ja, man rechnet sich durchaus Chancen aus, denn auch wenn, wie du gesagt hast, die PiS eigentlich in den Umfragen während des gesamten Wahlkampfes vorne liegt, immer zwischen 35% und 38%, reicht das eben nicht für eine Mehrheit. Das heißt, die PiS braucht auch einen Koalitionspartner und da kommt momentan eigentlich nur die ultrakonservative Konföderatia in Frage. Auch die will Frauenrechte beschränken, die will Rechte von sexuellen Minderheiten einschränken, aber sie will gleichzeitig auch die Steuern extrem senken und das passt überhaupt nicht mit der Peace und ihrem Programm zusammen. Außerdem hat die Konföderatia während des Wahlkampfs immer gesagt, sie werde nicht mit der Peace zusammengehen. Das wäre dann also die Chance für die Opposition, für Donald Tusk und seine K.O. eine Regierung zu bilden. Aber auch sie braucht natürlich Koalitionspartner und die potenziellen Koalitionspartner der Opposition. Das sind alles Wahlbündnisse, die einer 8%-Hürde unterliegen. Und da erstmal drüber zu kommen, das ist nicht selbstverständlich. Wenn es beide Seiten nicht schaffen sollten, eine stabile Regierung zu bilden, dann könnte es zu Neuwahlen kommen. Und die wären dann vermutlich nächstes Jahr im Frühjahr.
Polen setzt im Moment sehr auf nationale Entscheidungen, geradezu Alleingänge. Wie weit würde sich das mit einem Sieg der Opposition denn ändern?
Ja, Jarosław Kaczynski und seine Peace haben das ja in den letzten Jahren tatsächlich geschafft, weitestgehend allein dazustehen in der EU in vielen Fragen. Selbst der engste Verbündete Ungarn ist kein Verbündeter mehr seit dem Krieg Russlands in der Ukraine, weil sich Ungarn eben auf die Seite Russlands gestellt hat. Und auch wenn Polens Bedeutung innerhalb der EU durch diesen Krieg gewachsen ist, hat es nicht geschafft, das auch in politisches Gewicht umzumünzen. Das liegt vor allem daran, dass man Deutschland eben nicht als potenziellen Partner sieht, sondern als eine der größten Bedrohungen für Polen. Das sagt Jarosław Kaczynski selbst so neben Russland. Also Polen ist tatsächlich weitestgehend isoliert momentan in der EU. Das wäre mit Donald Tusk anders. Er tritt klar mit einer proeuropäischen Linie auf. Er war ja selbst mal EU-Ratspräsident und er ist vor allem ein Liberaler. Das heißt, in Polen wäre eine Regierung, die eben liberal ist, damit wäre eine ganz große rechtspopulistische Bastion innerhalb der EU weg. Das würde natürlich für wesentlich mehr Zusammenarbeit bedeuten. Aber auch mit Donald Tusk wäre jetzt nicht gleich alle Probleme gelöst, denn auch seine K.O., seine Partei ist durchaus migrationskritisch. Auch hier wäre jetzt nicht die Lösung für die Frage eines Verteilschlüssels innerhalb der EU für Migranten da. Und auch seine K.O. steht hinter der Forderung gegen Deutschland für Reparationsforderungen. Also auch das wäre jetzt nicht alles sofort, alle Probleme wären plötzlich vom Tisch. So ist es nicht.
In gut 2 Wochen ist die Wahl. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank, Christine, für die Informationen. Mehr über Polen vor der Wahl sehen Sie am kommenden Sonntag um 12.45 Uhr an, auch im Europamagazin hier im Ersten. Und damit nach Schweden, wo seit Jahren Banden das Land unsicher machen. In letzter Zeit allerdings nahmen tödliche Schusswaffenangriffe nochmal zu. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 60 Menschen dabei ums Leben. Allein in diesem September gab es 12 Tote. Der Grund meist Rivalitäten und Kampf um Drogen- und Waffenmärkte. Das Problem ist so groß, dass nun sogar das Militär helfen soll, obwohl weiterhin versucht wird, die Konflikte auch anders zu lösen. Christian Blenker.
Ein Kerzenmeer für das Opfer. Am Mittwoch wurde hier im Süden Stockholms der 18-jährige Abduli erschossen. Der Junge soll Kontakt zu Drogengangs gehabt haben. Während der Tat trainierten viele Kinder auf dem Sportplatz direkt nebenan. Am Abend ist Dimitris Konstantinov zum Tatort gekommen. Er ist in der Gegend aufgewachsen und hatte früher auch Kontakt zu den Gangs, wie er sagt. Es tut mir im Herzen weh. Ich war auch einmal so ein kleiner Junge, der auf den falschen Weg geraten ist. Ich kenne das und ich fühle mit der Familie und den Kindern, deren Leben viel zu früh zu Ende gegangen ist. Die vergangenen Wochen sind ein neuer Höhepunkt in der schwedischen Kriminalgeschichte. Allein im September sind 12 Menschen durch Bandengewalt ums Leben gekommen. Schon seit Jahren bekriegen sich im ganzen Land mehrere Gangs. Es geht um Revierkämpfe und Geschäfte mit Drogen. Auf eine Tat folgt oft umgehend die Rache. Die Täter oft minderjährig und auch mit Migrationshintergrund. Sie werden mit der Aussicht auf schnelles Geld von den Gangs angelockt und sind bereit, für ein paar tausend Euro zu töten. Im Netz prahlen sie damit. Der Kriminalwissenschaftler erkennt bei den Tätern ein gemeinsames Muster. Wir haben ein strukturelles Problem mit einer sehr starken Ausgrenzung ethnischer Gruppen. Viele dieser Jungs werden in einer Gegend angesprochen und rekrutiert, in der sie oft keine bessere Wahl sehen, als Mitglied in einer dieser Gangs zu werden. Schwedens Polizei kommt angesichts der vielen Schießereien kaum hinterher. Sie kennen die Mitglieder der Gangs und manchmal wissen sie sogar von Tötungsabsichten. Und doch können sie die Eskalation der Gewalt nicht aufhalten. Solange sie drei neue Mitglieder pro Tag rekrutieren, solange es junge Menschen gibt, die bereit sind, für diese Gangs zu töten, wird es dauern, das Problem zu lösen. Das haben wir immer gesagt. Aber wir geben nicht auf. Wir jagen sie jeden Tag. Das Militär soll die Polizei nun dabei unterstützen, mit Hilfe spezieller IT-Technik und durch mehr Personal und bessere Ausrüstung. Schwedens konservative Regierung will auch Zonen für Leibesvisitationen einführen und einen strengeren Jugendstrafvollzug. Die eskalierende Gewalt sei auch ein Ergebnis einer falschen Migrationspolitik der vergangenen Jahre. Deshalb will sie im Eilverfahren auch Gesetze ändern. Unsere Gesetze kennen Krieg und Frieden, normale Verbrechen oder internationalen Terrorismus. Was wir jetzt erleben, liegt irgendwo dazwischen und bedroht das gesamte System. Dimitris Konstantinos sagt, er habe es aus eigener Kraft rausgeschafft aus den Gangstrukturen. Er hofft, dass ihm viele Jugendliche folgen. Doch derzeit rechnet kaum jemand in Schweden mit einer baldigen Lösung der tödlichen Bandenkriminalität.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Susanne, mit dir.
In der Diskussion über eine schnellere Arbeitserlaubnis für Asylbewerber hat sich Bundeskanzler Scholz offen für Änderungen gezeigt. Das sei schon in vielen Fällen möglich, aber da gehe noch mehr, sagte er dem SWR. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich dafür aus, dass Flüchtlinge mit Bleibeperspektive von Anfang an arbeiten dürfen. Bislang ist dies erst nach frühestens 3 Monaten möglich. Die übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr schwächer ausgefallen als in den Vorjahren. Die Bundesagentur für Arbeit machte dafür die schwierige wirtschaftliche Lage verantwortlich. Ihren Angaben zufolge wurden im September 2.627.000 Arbeitslose verzeichnet. Das waren 69.000 weniger als im August, aber 141.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Quote liegt bei 5,7%. In Spanien ist weiter unklar, wer das Land künftig regieren soll. Der konservative Wahlsieger Feijóo erhielt im Parlament nicht die nötige Mehrheit. Er scheiterte damit endgültig beim Versuch, sich zum neuen Regierungschef wählen zu lassen. Offen ist, ob nun der geschäftsführende Ministerpräsident Sanchez von den Sozialisten den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Darüber entscheidet nun der spanische König. Die Massenflucht aus Bergkarabach in Aserbaidschan hält an. Nach dem Ende der Kämpfe haben mehr als 90.000 armenischstämmige Bewohner die Region verlassen. In dem Gebiet lebten zuletzt etwa 120.000 Menschen. Wie hier bei Kornizor fuhren auch heute hunderte Autos, Busse und Traktoren über die einzige Verbindungsstraße nach Armenien. In der Grenzstadt Goris werden die Geflüchteten mit dem Nötigsten versorgt. Die armenische Regierung rechnet damit, dass alle ethnischen Armenier Bergkarabach verlassen werden. Bei Selbstmordanschlägen auf 2 Moscheen in Pakistan sind nach Angaben der Behörden mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 70 wurden verletzt. Die meisten Toten gab es in der südwestlichen Provinz Baluchistan, als sich ein Attentäter in der Nähe eines Gotteshauses in die Luft sprengte. Mehrere hundert Kilometer entfernt zündete ein anderer Angreifer seine Sprengstoffweste vor einer Moschee im Nordwesten des Landes. Bisher hat sich keine Gruppe zu den Anschlägen bekannt.
Das ist die perfekte Welle. Kann schon mal doppelt so hoch wie ein gewöhnliches Einfamilienhaus werden. Und wenn der Kamm bricht, dann brettern die Surfer wie durch einen Tunnel die Wellenbahn entlang. Solche Top-Wogen können nur entstehen, wenn sie mit einem Anlauf von Hunderten von Kilometern auf offenem Meer dann auf eine Küste treffen. Und so liegen die Paradiese der Surfgemeinde zum Beispiel vor Portugals Küste oder wie hier rund um Hawaii, wo die Polynesier das Surfen im 18. Jahrhundert bekannt gemacht haben. In mitteleuropäischen Bächen dagegen kann man von sowas nur träumen. Aber andererseits besser als nichts, denken sich auch die Surfer, die Moritz Steinbacher mittendrin in Bayerns Hauptstadt München traf und wo Surfen schon seit Jahren alles andere als den Bach runtergeht.
Wer hier surft, sollte es können. Nicht nur, dass das Wasser eiskalt ist, die Eisbachwelle hat es in sich. Doch davon lässt sie sich nicht abschrecken.
Ja, dann gehen wir jetzt zum Eisbach surfen.
Wenn Michaela Münz surfen will, radelt sie einfach durch den Englischen Garten zur Eisbachwelle. Hier kann man einfach loslegen, sofern der Pegelstand des Wassers passt.
Ja, ist schon jeden Tag unterschiedlich. Man kann es vorher nicht vorhersagen. Also wir schauen jetzt gleich
mal. Was glaubst du, wie es wird?
Ja, ich glaube, der Pegel sieht eigentlich ganz gut aus.
Die Eisbachwelle und die Surfer hier gehören in München zu den Touristenmagneten. Weil der Fluss hier enger wird und im Bachbett große Steine liegen, entsteht diese etwa 1,5 Meter hohe Welle, die wegen ihrer Stärke als besonders herausfordernd gilt. Vor rund 3 Jahren hat Michaela mit dem Surfen angefangen. Seit 2 Jahren steigt die Physiotherapeutin hier aufs Brett. Mehrere Stunden am Tag.
Ich glaube, ich brauche einfach immer viel Abwechslung und hier passiert viel. Also normalerweise gehe ich immer nach der Arbeit, ich nehme gleich mein ganzes Zeug mit und gehe dann nach der Arbeit her. Und dann mag ich es irgendwie total gern, auch im Winter, wenn es super kalt ist. Dann ist es voll schön, noch mal draußen zu sein und in der Natur. Und es ist irgendwie lebendig alles dann.
Flusssurfen in Deutschland boomt. In vielen Städten wurden in den letzten Jahren ähnliche Wellen künstlich nachgebaut. Angefangen hat alles hier in München vor rund 50 Jahren. Die Hälfte dieser Zeit surft Pascal Schichor schon hier. In seiner Jugend war der 47-Jährige eigentlich Windsurfer. Doch mit der Zeit schwenkte der Münchner um. 24 Stunden surfen am Tag umsonst, das ginge nirgends. Ein Grund für so manchen, den Wohnort zu wechseln, sagt er.
Da gibt es viele, die sich auch dann überlegt haben, wenn sie ihre Arbeitsstelle aussuchen, wo gehen sie hin, gehen sie ans Meer, dann ist München immer definitiv eine engere Auswahl, weil der Eisbach hier ist. Also da die Welle nicht künstlich hier für die Surfer gebaut wurde und mitten im Englischen Garten ist oder mitten in der Stadt, wie du gesagt hast, hat es schon eine besondere Stellung natürlich, weil man auch zum Beispiel in dem Englischen Garten einfach sitzen kann und kurz mal mit dem Surfboard vorgehen kann, zweimal surfen, sich abkühlen und sich wieder treiben lassen kann zur Stelle, wo man liegt.
Gesurft wird in München auf mehreren natürlichen Flusswellen. Dass der Sport im Trend liegt, sehen einige auch kritisch.
Es ist halt wahnsinnig voll geworden in den letzten Jahren. Und das ist leider so, dass man hier eher halt ansteht. Man kann natürlich schon ahnen, dass wenn man irgendwann zu viele Leute hat, dass es dann die Stimmung ungemütlicher wird.
Auch Michaela musste sich am Anfang in der Eisbach-Surfer-Szene beweisen. Doch mittlerweile ist sie anerkannt. Nach mehreren Versuchen gelingt ihr heute sogar ein sogenannter Dreier, eine 360-Grad-Drehung. Dafür gibt Surferapplaus. Trotzdem, ein geprellter Fuß und ein geborstenes Brett. Dass es hier nicht ganz ohne ist, erleben wir selbst. Michaela bleibt davon aber heute verschont. Dass es gefährlich ist, weiß aber auch sie.
Wegen den Steinen halt im Wasser, das ist halt echt gefährlich, wenn man sich da irgendwie anhauen kann. Wenn du nicht weißt, wie du reinfällst und auch die Strömung hinten zum Rausgehen auf der anderen Seite ist auch nicht leicht. Also man muss schon wissen, was man tut.
Sie sieht aus, als wüsste sie es. Egal, mit welcher Laune sie an die Eisbachwelle komme, nach ein paar Mal Surfen sei sie am Ende immer gut aufgelegt.
Ja, und gut aufgelegt ist auch immer Sven Plöger. Und wir wollen sehen, welche Laune wir beim Wochenendwetter bekommen. Sven, wie wird's?
Ja, und das wird gar nicht so schlecht, Ingo. Und es ist ja vor allen Dingen auch länger, also das Wochenende, wenn man den Montag als Brückentag nehmen kann, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und dann schwupp, haben wir gleich 4 aneinander. Und deswegen haben wir auch gleich mal geschaut, wie das wettertechnisch wird. Denn da gibt's ein bisschen einen Unterschied zwischen Nord und Süd in Deutschland. Wir haben mal Bremen und Stuttgart hier näher betrachtet. Und man sieht gleich an den gelben Balken, das sind die Sonnenscheinstunden, dass es im Norden weniger wird denn im Süden, weil da ist man näher am Tief und hier näher am Hoch. Bremen 20 Grad am Anfang, dann Montag 23. Der Brückentag ist der wärmste. Es gibt allerdings hier am Sonnabend durchaus mal 5 Sonnenscheinstunden. Es ist so verhalten, es ist wechselhaft. Sieht man gleich noch mal bei dem Film ein bisschen. Und dann Stuttgart. Da geht es wirklich noch mal richtig in den Sommerbereich. Anfang Oktober 25 Grad am Sonntag, 28 am Montag, 27 am Dienstag und teilweise 9 oder 10 Sonnenscheinstunden. Also der Süden ist hochdruckgebietsnäher. Und wir gucken jetzt den unmittelbaren Wetterverlauf an. Da wandert gerade eine Kaltfront von West nach Ost. Und die wird im Verlauf der Nacht dann den Osten erreichen, auch über Oder und Neiße nach Polen rutschen. Dahinter reißt es allmählich auf. Örtlich gibt es Frühnebelfelder. Und dann, und das zeigt der Film wunderschön, ist das eine ziemlich ziemlich wechselhafte Suppe. Es gibt durchaus länger mal Sonnenschein, dann gibt es Quellwolken, kleinere, größere und später wird es aus Nordwesten dann allmählich wolkiger. Die Temperaturen hinter der Kaltfront, also hier im Westen, geht es weiter runter, deswegen heißt das Ding auch Kaltfront, 7 bis 12 Grad, 7 Grad in den höheren Lagen des nordhessischen Berglands beispielsweise. Weiter nach Osten sind es meistens 11 bis 15 Grad und morgen dann am Nachmittag nicht mehr die hohen Werte wie heute. Wir hatten heute beispielsweise in Esslingen bei Stuttgart fast 30 Grad, die gibt es morgen nicht, aber am Rhein 2 bis 24, sonst 18 bis 21 und das sind die Aussichten für die kommenden Tage. Sonntag und Montag, man sieht es noch mal im Norden wechselhafter, ab und zu mal Regen, 17 bis 20 Grad. Im Süden meistens sonnig, am Montag nahe 30 Grad. Und in der Mitte wird dann der Montag, der Brückentag, freundlicher. Naja, Ingo, und dann gibt es noch den Feiertag. Da kommt aus Nordwesten so einiges rein, was wir uns morgen angucken.
Da reden wir dann morgen Abend drüber. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten soweit. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort.
Darin ermittelt das Kölner Duo Ballauf und Schenk.
Und wir sind dann, wie gesagt, morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.